Das glückselige Leben. In seinem Vorstudienjahr in Zürich und dann während dreier Jahre in Leiden kommt Laurenz Zellweger nebst dem wissenschaftlichen Denken mit vielerlei neuem Gedankengut in Berührung. Die holländischen Universitätsstädte sind in dieser Zeit geistige Sammelpunkte Westeuropas, wo um des Glaubens willen Verfolgte einen Zufluchtsort finden können. Hier dürfen sie ungehindert ihre Gedanken aussprechen, auch wenn sie gegen die Lehren und Auffassungen der Kirche gerichtet sind. Von hier bringt Zellweger viel anregende Lektüre mit. Seine Liebe zu den römischen Geschichtsschreibern und Satirikern beispielsweise hat ihren Ursprung in diesem Umfeld. Schon länger vertraut sind ihm die Franzosen, allen voran François Rabelais und Michel de Montaigne und dann vor allem Pierre Charon, dessen Traité de la Sagesse er als das schönste Buch der Welt bezeichnet. Auch von Pierre Bayle, dem Autor des Dictionnaire historique et critique, ist er begeistert. In Holland kommen vor allem die englischen und holländischen Frühaufklärer dazu. Der irische Schriftsteller und Satiriker Jonathan Swift zum Beispiel und John Locke, einer der Väter des Liberalismus.
Als Laurenz Zellweger 1713 nach seinen Studien im weltoffenen und multikulturellen Holland nach Hause ins Appenzellerland kommt, findet er seine Heimat in politischer und religiöser Aufruhr. Einerseits besteht über die Geschäfte und Kompetenzen der Regierung Uneinigkeit unter den Landmännern. Andererseits sorgen in vielen Gemeinden pietistische Kräfte durch Kritik an der Kirche für Unruhe. Die protestantische Reformbewegung des Pietismus will eine biblische Erneuerung des kirchlichen und gesellschaftlichen Lebens durch eine Art geistliche Wiedergeburt des Individuums. Durch vertiefte Frömmigkeit und tätige Nächstenliebe soll die Orthodoxie überwunden werden. Pietistisches Gedankengut wird vor allem über gemeinsame Bibellektüre in Hauskreisen, Gebete und Lieder verbreitet. Zellweger, dessen ganzes Denken und Streben sich in den vergangenen Jahren auf die Wissenschaften gerichtet hat, schreibt an seine ehemaligen Studiengenossen, man wolle ihn in der Kirche Albernheiten glauben machen. Die Pietisten bezeichnet er als Schwärmer und Dummköpfe.
Mit allen Fragen, die ihn nach seiner Rückkehr nach Trogen umtreiben, tritt er mit seinem Reisebegleiter, dem Zofinger Theologen Johann Jakob Laufer, den er bald seinen Confesseur und Direktor de Conscience nennt, in regen Briefkontakt. Eine seiner wichtigsten Fragen ist:
Pourquoi tous les hommes, généralement parlant, cherchent un être qu'ils croient d'être au-dessus d'eux et qu'ils révèrent et adorent comme leur créateur?
Warum suchen alle Menschen, allgemein gesprochen, ein Wesen, von dem sie glauben, dass es über ihnen sei und das sie verehren und als ihren Schöpfer anbeten? Warum suchen wir nach etwas, das wir nicht kennen?
Das Gespräch mit Laufer und die Lektüre der Schriften von John Locke bringen ihn zur Überzeugung, dass das Christentum nur mehr eine Tradition sei. Da er sich als einen vernünftigen Menschen, un homme raisonnable, sieht, machen ihn die fehlenden Beweise auf viele seiner Fragen zum Zweifler. Zu dieser Haltung trägt auch seine Meinung bei, die Kirche mache ihm zu enge Vorgaben und außerdem seien etliche Pfarrherren seiner Umgebung eher leere Phrasendrescher denn Verkünder des Gotteswortes.
Wenn nicht erlaubt ist, seinen Verstand, den Gott gegeben, selbsten zu gebrauchen, es mag in Glaubens- oder anderen Sachen sein, so hat man auch Gott nicht dafür zu danken nötig, dann ist man den Tieren gleich.
Schreibt er 1719 an Johann Jakob Scheuchzer. Und er ergänzt in anderem Zusammenhang:
Le meilleur serait à mon avis de laisser croire à chacun ce qu'il trouverait à propos avec la seule restriction de ne rien faire contre la loi du pays et de la société établie, dans laquelle on est obligé de vivre.
Das Beste wäre meiner Ansicht nach, jeden das glauben zu lassen, was er für richtig hält, mit der alleinigen Einschränkung, nicht gegen das Gesetz des Landes oder der allgemein anerkannten Gesellschaft zu verstoßen, darin zu leben, wir gezwungen sind.
Sein höchstes Streben gilt allerdings dem vivre heureusement et sagement, also einem glückseligen und weisen Leben. Was sich hier in jungen Jahren zu einer verfeinerten Lebenseinstellung konkretisiert, lässt Laurenz Zellweger 1747, als ihn der Maler Johann Georg Koch porträtiert, als Lebensmotto, zitiert aus einem Horazlied, ins Bild setzen.
Der ist seiner mächtig und kann sich glücklich schätzen, dem es allabendlich erlaubt ist, zu sagen, ich habe gelebt.
In seinem ersten Beitrag für die Diskurs der Malern, der moralischen Wochenschrift von Johann Jakob Bodmer und Johann Jakob Breitinger, schreibt Zellwiger 1721 darüber, dass es bei aller Verschiedenheit der Menschen ihr verbindendes Ziel sei, glückselig zu werden.
Der Weise nennet sein höchstes Glücke in diesem Leben die Vernunft wohl brauchen und die Talente zu einem guten Endzweck aufwenden, welche sein Schöpfer ihm mit einer so freigebigen Hand geschenket hat. Er sieht das Leben an wie eine Tragikomödie, welche nach den Gesetzen dieses Schöpfers das Theater öfters verändert. Er weiß wohl, dass das Böse und das Gute einander von Natur folgen müssen. Darum erhebet er sich nicht in der Freude und betrübet sich nicht ohne Maße in dem Unglücke.
Und er weiß auch, wie diese Glückseligkeit zu erlangen ist.
Die Mittel, durch welche man auf diesem Grade der Glückseligkeit und Weisheit kömmt, sind die gute Auferzeugung, die Konversation mit den Leuten von diesem Charaktere, das Studieren der guten Bücher, die Erfahrung und das Meditieren.
Dieses Umfeld, also die Erziehung in seinem Elternhaus, das Studienjahr in Zürich bei Johann Jakob Scheuchzer, das Studium der Naturwissenschaften in Leiden in Holland bei Hermann Boerhaave und dann der enge und bis an sein Lebensende andauernde Kontakt zu den Zürcher Freunden um Johann Jakob Bodmer bilden die Grundlage für Laurenz Zellwegers aufgeklärten Geist und sein Schaffen und Wirken.